Sie müssen heutzutage nicht mehr 20 oder 10 Leute umbringen. Sie müssen nur eine einzige Person töten. Denn damit wecken sie tiefe, schlummernde Erinnerungen bei einer Bevölkerung, die vom Paramilitarismus gezeichnet ist.
Das klingt jetzt nicht gerade nach einer beliebten Urlaubsgegend, ist es aber. Die Karibikküste Kolumbiens gilt inzwischen als Sehnsuchtsort. Küstenstädte wie Cartagena und Santa Maria locken mit Clubs und Bars. Der Nationalpark Tayrona mit Sandstränden und die Sierra Nevada de Santa Marta mit schneebedeckten Gipfeln und viel Natur. Sicher und ruhig ist es hier aber nur für Touristen. Die Menschen, die vor Ort leben, die leiden beständig unter Einschüchterungen und auch Gewalt von Paramilitärs. Gruppen und die legen großen Wert darauf, dass das Urlaubsimage intakt bleibt.
Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und wie es wirklich zugeht hinter der Fassade der vermeintlich friedlichen Karibikküste Kolumbiens, dazu hat Reporterin Alisa Schröter recherchiert.
Mit dem einst vergessenen Bergdorf in der Sierra Nevada de Santa Marta hat Minke heute nur noch wenig gemein. Im Minutentakt karren Busse und Jeeps Touristen an. Der Ort ist voll mit Hostels und Eco-Lodges. Den Besuchern verspricht Minke ein Urlaubserlebnis von der alternativen Sorte. Vögel beobachten, in Gumpen schwimmen, Yogakurse.
Also wir waren 2 Nächte in Minke, da waren wir aber erschlagen davon, dass man dann quasi ausschließlich unter Internationals lebt und in so einer Bubble sich befindet und versuchen ihre Mitte zu finden und Yoga zu machen, und es hatte dann so gar nichts Authentisches mehr für uns.
Leon und Levke sind nach 2 Tagen wieder aus Minke geflohen. Zurück am Strand bei Santa Marta sitzen sie mit ausgewaschenen Cappies und Shirts um die leicht geröteten Schultern im Sand und planen ihre nächsten Stops an der Karibikküste. Von der Gewalt, die diese Region prägt, haben sie bislang wenig mitbekommen.
In Minke fand ich das, dadurch, dass da so viele Internationals waren und auch so klar, dass es so klein war, habe ich mich auch sicher gefühlt. Einmal mussten wir auch im Dunkeln wieder nach Hause laufen und da haben wir dann unsere Freunde gefragt, ob die uns ein Stück begleiten.
Auf der Straße habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Man hört extrem viele Geschichten, auch jetzt schon von ganz, ganz nahen Leuten von uns, denen was passiert ist, die überfallen worden sind, aber nicht hier im Norden, genau, nicht hier jetzt genau unmittelbar.
Aber Levke und Leon können hier im Norden Kolumbiens nur deshalb so ungestört reisen, weil sie Touristen sind. Denn mit so gut wie jeder Hotelübernachtung, jedem Abendessen und jedem Ausflug finanzieren sie, ohne es zu wissen, kriminelle Strukturen. Für die Mächtigen der kolumbianischen Karibikküste zahlt es sich aus, wenn die Touristen nur die beste Seite der Region zu sehen bekommen. Für alle anderen ist das ein gefährliches Pflaster.
Gerade sind wir in einer der gefährlichsten Städte der Welt. Und wenn du dich umsiehst, ist alles ruhig. Aber hinter dieser Fassade steckt viel Gewalt.
Lerber Dimas Vasquez sitzt in einem Café im Stadtzentrum von Santa Marta. Der Cappuccino im Pappbecher vor ihm kühlt bei der brütenden Hitze nur langsam ab. Dimas ist Anthropologe und forscht zu Gewalt und organisierter Kriminalität in der Sierra Nevada de Santa Marta. Wegen seiner Arbeit wurde Dimas schon mehrfach bedroht. Die meiste Zeit des Jahres lebt er deswegen in Deutschland.
Paramilitarisierte Territorien sind Gebiete, wo ein gewalttätiger Akteur einen Staat innerhalb des eigentlichen Staats errichtet.
Dimas bezeichnet die gesamte kolumbianische Karibikküste als paramilitarisiert. Angefangen hat das in den 1970er Jahren. Damals erlebte die Region 2 große Goldgräberphasen. Die dicht bewachsenen Berghänge in unmittelbarer Nähe zum Meer eigneten sich bestens für den Marihuana-Anbau, später dann für Coca-Plantagen. Mit dem wachsenden Reichtum suchten die Drogenhändler nach Wegen, ihr Geld zu schützen.
Die Ordnung, die heutzutage in der Sierra Nevada de Santa Marta vorherrscht, gibt es schon seit 1973, als die Marihuana-Bauern Menschen anheuerten, die ihre Arbeiter, die Pflanzen und all jene schützen sollten, die das Geld von A nach B brachten. Sie sollten alle umbringen, die etwas klauten.
Ursprünglich waren die Paramilitärs also nichts anderes als privat organisierte Sicherheitstruppen. Und die haben bis heute das Sagen in der karibischen Küstenregion. Das sogenannte Ejército de Liberación Nacional oder auch ELN, der Clan del Golfo und die Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada oder auch Los Pachenca, aber auch Dissidenten der ehemaligen Guerilla-Gruppe FARC sind die 4 wichtigsten Player. Sie kämpfen untereinander um die Vormacht der strategisch wichtigen Karibikküste, erzählt Elizabeth Dickinson, die für die Nichtregierungsorganisation The Crisis Group die angespannte Sicherheitslage in Kolumbien beobachtet.
Ich würde die jeweiligen Gruppen, die hier gerade um die Sierra Nevada kämpfen, als Kreise bezeichnen, die sich gegenseitig überlappen.
In ihren jeweiligen Territorien bestimmen die bewaffneten Gruppen die Regeln für das Zusammenleben und bestrafen all jene, die sich nicht daran halten.
Also wenn dich einer ausraubt, dann bringen die den um und fertig. Da gibt es keinen Mittelweg. Die stecken den nicht ins Gefängnis, denn sobald der rauskommt, wird er ihrer Logik nach weiter stehlen. Deswegen bringen sie ihn um und damit hat sich das Problem erledigt.
Und die Paramilitärs verstehen es, diese Morde wirkungsvoll in Szene zu setzen.
Diese Morde, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, waren sehr bildstark. Die Körper wurden am Straßenrand liegen gelassen, waren verstümmelt oder hatten Schilder auf ihrer Brust, wo drauf stand, umgebracht, weil er ein Dieb oder ein Verbrecher war.
Dass die paramilitärischen Gruppen so brutal um die Vorherrschaft der kolumbianischen Karibik kämpfen, hat nach wie vor wirtschaftliche Gründe. Nur ist heute nicht mehr nur der Drogenhandel, sondern auch der Tourismus einer der wichtigsten Geldquellen für die Paramilitärs.
Die zentrale Einkommensquelle ist die Erpressung. Alle zahlen, auch alle, die etwas mit dem Tourismus zu tun haben. Die Ausflugsboote, die Restaurants, die Geschäfte, alle zahlen.
Meist verlangen die Paramilitärs, dass die Unternehmen wöchentlich einen Beitrag an sie abtreten, erzählt Dimas. Zum Beispiel das Taxiunternehmen, das Touristen von Santa Marta ins Bergdorf Minca bringt.
Jeden Samstag sammelt jemand das Geld ein und bringt es weg. Die Leute wissen schon, dass sie das Geld abgeben müssen. Mittlerweile muss hier niemand mehr bewaffnet herkommen und sagen, ich komme wegen meines Geldes. Die Leute zahlen und schauen, dass das Geld ohne Probleme ankommt.
Wie viel Geld die Menschen an die Paramilitärs abtreten müssen, ist schwer zu sagen. Medienberichten zufolge mussten Reisebüros in dem Strandort Taganga nahe Santa Marta zwischen 15 und 20.000 Pesos, also zwischen 4 und 5 Euro pro Tourist, an die Geldeintreiberin der Pachenka zahlen. Dass es so schwer ist, den genauen Betrag zu beziffern, liegt auch daran, dass viele Betreiber von Hotels, Restaurants und Reisebüros nicht über dieses Thema sprechen wollen. Auf Interviewanfragen reagieren sie zum Beispiel mit solchen WhatsApp-Nachrichten.
Das Thema ist etwas heiß, wenn ich ehrlich bin. Deswegen trauen sich auch viele Geschäfte nicht, dieses Interview zu machen. Ich auch nicht.
Wenn das jemand rausfindet, könnte das Grund genug sein, dass sie den Auftrag geben, mich zu töten.
Doch die Erpressung ist ein offenes Geheimnis. Jeder weiß, wer Geld verdienen will, muss die Paramilitärs bezahlen.
Irgendwann musst du dir überlegen, ob du dich an die Situation anpasst oder stirbst oder die Region verlässt. Und so verwandelt sich die Erpressung in ein Element, das du bei allen Geschäftsentscheidungen mitdenkst.
Das ist Sebastian. Er heißt eigentlich anders, will aber nur anonymisiert über die Erpressung sprechen, die er täglich erlebt. Mit seiner Firma beliefert er kleine Lebensmittelläden an der kolumbianischen Karibikküste und in der Sierra Nevada. Er erzählt, dass die Paramilitärs auf ganz unterschiedliche Arten an ihr Geld kommen.
Damit wir in die Viertel unserer Kunden kommen, um dort die Produkte hinzubringen, müssen wir eine Gruppe aus 2 oder 3 Leuten auf Motorrädern bezahlen, die dann unseren Wagen begleiten. Dann wissen die Leute aus den Vierteln, dass sie uns nicht angreifen dürfen, weil wir schon die 20.000 bis 30.000 Pesos gezahlt haben.
Umgerechnet sind das zwischen 5 und 7 Euro. Vacunas, also Impfungen, nennen die Leute die Gebühren, die sie abtreten müssen. Wegen dieser Geldspritzen ist es den Paramilitärs unheimlich wichtig, dass der Tourismus gut läuft, erklärt Anthropologe Dimas.
Man muss immer die beste Seite der Region nach außen kehren. Wenn irgendein Ausländer hierher kommt, kann er gemütlich durch die Straßen gehen und es wird nichts passieren. Niemand wird dich ausrauben. Die Leute werden sich um deine Bedürfnisse kümmern. Du wirst keinen Toten an der Straßenecke sehen, du wirst auch keine bewaffneten Menschen sehen. Nichts wird darauf hinweisen, dass du in einem hochgefährlichen Gebiet bist, obwohl genau das der Fall ist.
Denn alle, die der Vision eines touristischen Hotspots im Wege stehen, werden gewaltvoll vertrieben, bedroht und nicht selten umgebracht.
Wenn eine indigene Gruppe oder Menschenrechts- bzw. Umweltaktivisten aufmucken, werden die aus dem Weg geräumt, getötet oder vertrieben.
Allein zwischen Januar und Mai diesen Jahres hat die Online-Plattform PDHAL, die sich für Menschenrechte in der Sierra Nevada einsetzt und für die auch Lerba Dimas tätig ist, 390 Ermordungen in den drei Departamentos der Sierra Nevada gezählt. Einige der Körper zeigten Anzeichen von Folter oder Verstümmelung auf. Nicht selten geraten auch Indigene ins Visier oder zwischen die Fronten bewaffneter Gruppen. Einer von ihnen, wir nennen ihn hier Manuel, gehört zum indigenen Stamm der Wiwa. Die Wiwa und drei andere indigene Communities leben schon seit Jahrhunderten entlang der Küste und in den dicht bewachsenen Hängen der Sierra Nevada. Aber
wir haben schon seit vielen Jahren kein friedliches Zuhause mehr, wegen der Paramilitärs.
Manuels Leben ist geprägt von der Flucht vor der Gewalt der Paramilitärs. Auf WhatsApp beschreibt er, wie er mehrfach seine Heimat zurücklassen und mit ansehen musste, wie die Paramilitärs andere Indigene ermordeten. Dass sie so im Fokus der Gewalt stehen, liege unter anderem daran, dass die Indigenen Gebiete bewohnen, die die Paramilitärs für sich nutzen wollen, sagt Manuel.
Es scheint so, als würden wir Indigenen die Grundstücke in der Nähe der Straßen, die die Sierra Nevada erschließen, nicht verdienen. Denn die Grundstücke eignen sich gut, um Geschäfte, Firmen, Hostels oder Hotels hinzubauen. Aber wenn wir Indigenen dort leben und das nicht wollen, dann sind wir gegen die wirtschaftliche Entwicklung.
Weswegen sie schlicht übergangen, vertrieben oder sogar ermordet werden. Und so verwandeln sich einst unbedeutende Dörfer der Sierra Nevada, aber auch heilige Orte der Indigenen entlang der Küste, nach und nach in beliebte Ausflugsziele für Touristen. Einige der Indigenen, die noch in diesen Orten leben, verkaufen mittlerweile selbstgemachten Schmuck oder bieten Touren an, bei denen sie den Besuchern ihre indigene Kultur näher bringen. Manuel sagt, all das ist letztlich Teil der Strategie der Paramilitärs.
Früher waren wir unterentwickelt, ignorant. Und heute sagen sie, wie gut, dass es diese alte Kultur gibt, die man exotisieren kann. Jetzt können wir den Ausländer dorthin bringen und er zahlt für sein Abenteuer. Und deswegen geben sie ein wenig von dem Geld an die indigenen Communities ab. Aber den Großteil des Geldes verdienen die Agenturen.
Und auch viele nicht-indigene Einwohner der Karibikküste und der Sierra Nevada profitieren vom Tourismus und von der Ordnung, die die Paramilitärs ins Gebiet gebracht haben, sagt Gewaltforscher Lerba Dimas.
Die Menschen haben sich an den Paramilitarismus gewöhnt. Und sie sind zufrieden mit dem Paramilitarismus.
Auch für sie ist der Tourismus die Haupteinkommensquelle. Und auch sie sind froh darüber, dass sie auf der Straße nicht mehr ausgeraubt werden. Wie sehr manche Menschen das Regime der Paramilitärs akzeptiert haben, zeigte sich erst kürzlich. Als das Militär einen der Anführer der Bande Los Pachenka festnahm, versammelten sich die Einwohner der Region zum gemeinsamen Protest und forderten die Freilassung von César Becerra Gómez, alias Camilo. Auf einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie die Einwohner in weißen T-Shirts und auf Motorrädern in Richtung Minca fahren. Sie feiern Camilo als Capo, als Anführer der Sierra Nevada, der der Region Ordnung und wirtschaftlichen Aufschwung gebracht hat. Dass die Pachenka unter seiner Leitung etliche Menschen erpresst, vertrieben und ermordet haben, rückt dabei offensichtlich in den Hintergrund. Doch natürlich gibt es auch die, die mit den Paramilitärs nichts zu tun haben wollen, so wie der Großhandelskaufmann Sebastian.
Ich stelle mir für meine Kinder vor, dass sie das Land verlassen und Neues kennenlernen können. Denn hier lebt man in zu viel Aufruhr.
Elizabeth Dickinson von der Crisis Group glaubt, dass die Menschen in der kolumbianischen Karibikküste nur deswegen die Paramilitärs akzeptieren, weil sie schlicht keine Alternative haben.
Ich glaube, wenn man den Einwohnern eine glaubhafte, staatliche Alternative bieten würde, wäre es eindeutig. Natürlich würden sie eine vertrauenswürdige Polizei bevorzugen.
Tatsächlich verhandelt der kolumbianische Staat seit einigen Monaten mit den bewaffneten Gruppen und versucht, dem Morden ein Ende zu setzen. Aber ob es der Regierung auch gelingen wird, die Kontrolle über die kolumbianische Karibikküste zu übernehmen, sei fraglich, sagt Anthropologe Lerba Dimas.
Ich glaube, das wird sehr schwer, denn man müsste so viel ändern. Vor allem muss der Staat sich wirklich wie ein Staat verhalten und den Parallelstaat, der sich hier entwickelt hat, auflösen.
Zurück am Strand bei Santa Marta machen sich die beiden deutschen Urlauber, Levke und Leon, langsam auf den Weg zurück in ihr Hotel, das mit großer Wahrscheinlichkeit auch Vacunas zahlt. Dass sie hier Urlaub mitten im Land der Paramilitärs machen, war ihnen nicht bewusst. Auf ihrer weiteren Reise entlang der kolumbianischen Karibikküste wird das so einiges in ein neues Licht rücken.
Ja, die einen reisen ins Land, um in einer vermeintlich friedlichen Gegend Kolumbiens Urlaub zu machen. Und die anderen, die fliehen aus Kolumbien, unter anderem vor der Gewalt. Mit der sollte es ja eigentlich in Kolumbien besser werden. 2016, da konnte die kolumbianische Regierung ein Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla abschließen. Und auch Gustavo Petro, der erste linke Präsident im Land, der hat viel unternommen, um dem Land den totalen Frieden zu bescheren, den er ja versprochen hatte. Er hat Verhandlungen mit kriminellen Banden geführt, auch mit Rebellen und Paramilitärs. Und es ist auch einiges gelungen. Die Zahl der Ermordungen von Sozialaktivisten zum Beispiel, die ist im letzten Jahr durchaus zurückgegangen. Und trotzdem verlassen immer mehr Menschen das Land. Mehr als jemals zuvor. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Oliver Neuroth gesprochen und ihn erstmal gefragt, um was für eine Dimension es sich denn hier handelt.
Ja, das ist schwierig zu beziffern. Zumindest gibt es keine genaue Statistik der kolumbianischen Behörden, wie viele Menschen das Land verlassen. Es sind mehrere Tausend im Jahr, das ist schon mal klar. Ein Top-Auswanderungsland sind weiterhin die USA. Da sehen viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer ihre Zukunft. Das Problem ist dort das strikte Einwanderungsgesetz. Es ist schwierig mit der Arbeitserlaubnis außerdem. Und vor allem die Bleibeperspektive ist eher schlecht in den USA für Kolumbianerinnen und Kolumbianer. Da geht es um so Kontingentlösungen. Da muss man also einfach Glück haben, ob man bleiben darf, erstmal überhaupt einreisen, arbeiten darf und bleiben darf. Dann ist für Kolumbien natürlich Spanien interessant, das europäische Land, das aus historischen Gründen natürlich Dreh- und Angelpunkt ist für Lateinamerika. Dort ist die Einwanderung für Kolumbianerinnen und Kolumbianer vergleichsweise leicht, wobei dort auch immer mehr Restriktionen dazukommen, weil die Zuwanderungszahlen einfach sehr gestiegen sind in den vergangenen Jahren.
Was überrascht ist ja, dass einige KolumbianerInnen auch nach Deutschland migrieren. Wieso machen die sich auf diesen dann doch sehr langen Weg und auch kulturell weiten Weg von Kolumbien nach Deutschland?
Ja, ich habe mich mit einigen Kolumbianerinnen und Kolumbianern genau darüber unterhalten, die gerade Deutsch lernen in Bogotá, in der Hauptstadt, und das Ziel haben, nach Deutschland auszuwandern. Und die meisten sagen ganz klar, die guten wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland, die locken sie an. Also es gibt recht viele Jobs, vor allem gut bezahlte Jobs. Ich habe einen jungen Ingenieur getroffen in Bogotá, 27 Jahre alt, Universitätsabschluss. Und er sagt, er verdient in Deutschland das 4- bis 5-fache von dem, was er in Kolumbien bekommt. Und dafür nimmt er eben auch in Kauf, diese recht komplizierte Sprache zu lernen, nämlich Deutsch. Ein weiterer Punkt, den auch viele nennen, ist die Sicherheit. Deutschland gilt ja als sicheres Land. In Kolumbien ist die Kriminalität vergleichsweise hoch. Und sich da problemlos auf der Straße aufhalten zu können, auch in Dunkelheit, in Großstädten, das lockt dann auch einige Kolumbianer an, diese attraktiven Aussichten.
Bleiben wir vielleicht erstmal bei der Arbeitsmigration. Wie viele Menschen aus Kolumbien machen sich da denn auf den Weg nach Deutschland?
Die Bundesregierung ist gerade dabei, ein Abkommen mit der kolumbianischen Regierung zu schaffen, zu schmieden, ein Migrationsabkommen, wo eben die Einreise für Fachkräfte, für Arbeitnehmer in Deutschland noch vereinfacht werden soll. Ich habe mit dem Goethe-Institut gesprochen in Bogotá. Da heißt es, dort gehen die Zahlen durch die Decke, was Deutschkurse angeht. Im vergangenen Jahr 15.000 Prüfungen wurden abgenommen. Dieses Jahr erwartet man nochmal 15% mehr. Klar, das sind jetzt nicht alles Menschen, die in Deutschland arbeiten wollen, aber dieser Anstieg ist schon sehr verdächtigt, heißt es vom Goethe-Institut, dass also sehr viele zumindest Deutsch lernen, um nach Deutschland zu gehen. Also wenn wir so diese Größenordnung haben, 15.000 Prüfungen im Jahr, das ist natürlich schon eine ganze Menge.
Und die anderen, die kommen dann als AsylbewerberInnen, oder wie muss man das verstehen?
Ganz genau. Das ist dann auch die Motivation für Deutschland gewesen, dieses Migrationsabkommen auf die Spur zu bringen, weil tatsächlich die Zahl der Asylbewerber aus Kolumbien, die ist stark gestiegen im vergangenen Jahr auf 3.300. Klar, eine geringe Zahl verglichen mit Asylbewerbern aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Türkei. Aber trotzdem, das hat die deutschen Behörden sehr irritiert im vergangenen Jahr. Warum kommen Menschen aus Kolumbien? Und sie haben festgestellt, dass da kriminelle Strukturen oft hinterstecken. Und zwar in den unsicheren Regionen Kolumbiens. Da gibt es Kriminelle, die also Werbung machen dafür. Kauft bei uns das Rundum-Sorglos-Paket. Wir bringen euch nach Deutschland. Dort könnt ihr arbeiten und habt im Prinzip ein tolles Leben. Was natürlich auch nicht so stimmt im Sinne von arbeiten sofort. Das geht auch in Deutschland nicht als Asylbewerber. Aber damit locken die kriminellen Leute an, lassen sich das gut bezahlen, verdienen darin gut. Und die Menschen, die dann auf diesem Weg nach Deutschland kommen, merken eben erst in Deutschland, dass es doch gar nicht so einfach ist, wie sie dachten.
Das will man jetzt mit diesem Abkommen verhindern, also den Asylweg ein wenig einschränken. Wie soll denn dieses Abkommen dann funktionieren?
Ja, es ist so, dass also Asylanträge dann aus Kolumbien tatsächlich keinen Erfolg mehr haben würden in Deutschland. Im Moment ist es schon schwierig, weil Kolumbien ja nicht als Kriegsgebiet gilt. Also das heißt, Asylanträge meistens abgelehnt werden. Künftig durch dieses Abkommen soll ganz klar sein, nein, der Asylweg ist nicht mehr offen aus Kolumbien, überhaupt nicht mehr. Stattdessen will man eben die Arbeitsmigration stärken. Das heißt also Menschen, die eine entsprechende Ausbildung haben für Jobs, die man in Deutschland braucht, dass man da den Zuzug vereinfacht, ihnen zum Beispiel auch bei Weiterbildungen noch hilft, bei der Wohnungssuche eventuell, also wirklich die Leute herholt, die zum Beispiel aus dem Pflegebereich kommen, aus dem Bereich Kita, Erziehung. Da stellt sich die Bundesregierung vor, dort also mehr zu ermöglichen und dafür zu sagen, Asylanträge haben gar keine Chance.
Hat Kolumbien solche Abkommen noch mit anderen Ländern unterschrieben und was verspricht sich das Land davon? Also solche Abkommen stehen ja mitunter durchaus unter dem Verdacht, dass das zu einem Braindrain in den Ursprungsländern führen kann. Wie möchte Kolumbien davon profitieren?
Also tatsächlich hat Kolumbien ein solches Abkommen noch mit keinem anderen Land, ein so detailliertes, ein so ausgearbeitetes. Und es ist so, dass es auch für Kolumbien etwas bringt, da mitzumachen, denn es gibt einfach sehr viele junge, gut ausgebildete Menschen im Land, für die der Staat gar nicht so viele Jobs anbieten kann oder beziehungsweise für die es gar nicht so viele Jobs im Land gibt. Das heißt also, da kann man gut ein paar Fachkräfte abgeben, in Anführungszeichen, ohne einen Braindrain zu erleiden, also dass einem selbst die Fachkräfte fehlen. Das Angebot an gut ausgebildeten jungen Leuten ist einfach sehr, sehr groß. Und deshalb erhofft sich eben auch Deutschland, dass viele diesen Weg auf sich nehmen, also Deutsch lernen und tatsächlich nach Deutschland kommen wollen und diese Fachkraft in Deutschland zur Verfügung stellen möchten, wenn sie in Kolumbien quasi keinen Job finden.
Sagt unser Korrespondent Oliver Neuroth. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Soweit also zu Kolumbien und wir bleiben auf dem Kontinent auch morgen. Da geht es hier dann im Podcast um das Nachbarland Brasilien, wo die Landlosenbewegung inzwischen tatsächlich einige Erfolge vorzuweisen hat und auch etwas erreichen konnte, was die Umverteilung von Land angeht. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und macht's gut.